Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und herzlich willkommen im Persönlich, wo wir heute Geburtstag feiern, den Geburtstag vom Theresianum Ingebol, wo wir auch zu Gast sind. Ingebol, ein Kloster, ein Mädcheninternat, eine Schule. Das Theresianum Ingebol 150 wird es, ein Ort, wo als Kaderschmiede eigentlich immer wieder gegolten hat oder noch gilt für Frauen. Und auch für meinen einen Gast. Ich begrüße Madeleine Hollenstein. Sie hat 1955 hier in Zingenbold Matura gemacht, hat dann Säcklehre studiert, ist durch Tyrod auf Ersch bei Basel Land gezogen, hat 4 Buben großgezogen und ist jetzt 75. Mein anderer Gast, der gehört wahrscheinlich ab und zu, er sei ein Süsser. Aber nicht wegen seinen blauen Augen, sondern er macht Schoggi. Der Christian Aschwand ist der Chef der Schoggifabrik Felchli. Er ist geheiratet, hat 2 Kinder, wohnt in Steinen bei Schweiz und ab und zu geht er für seine Schoggifabrik auch in ferne Länder reisen. Madeleine Hollenstein, haben Sie gern Schoggi?
Ja, ich kann schon gern. Und vor allem ist mir jetzt Sinn gekommen, was sie mir in meinem Leben, wo sie mir nicht mit ihr zu tun hatte. Das ist okay. Einmal ist es für uns in meiner Familie sehr wichtig gewesen, am Geburtstag ein Schoggi zu bekommen, dass wir sie haben können teilen. Das ist wichtig gewesen, nicht zu essen, sondern zu teilen.
Früher?
Den jüngeren Geschwistern zu geben davon. Das haben wir sonst nie gehabt. Und das war am Geburtstag der Fall gewesen. Und das zweite Erlebnis war, das war im Bergdorf, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Da hat ich am Sonntag nach der Kirche den Onkel aus der Beiz holen. Und auf dem Weg ist mir aber meinen kleinen Brüdern entgegengekommen und hat auf strahlen, als er mich gesehen hat, hat in den Hosensack gegriffen und hat sie ganz verdutzt wieder weiss rausgezogen. Er hat einen Mohrenkopf geschenkt bekommen, auch für mich, und hat seinen gegessen gehabt, meinen in den Sack gesteckt gehabt. Und später hat dann bin ich Lagerköchin im Schwarzsee mit der Vico Freiburg, mit Buben aus der Unterstadt. Die sind auf einem Ausflug gewesen. Und der Leiter, der zurückgeblieben ist, der hat uns Köchinnen einen Mohrenkopf gebracht. Und das hat so gut getan.
Für einen ist ganz.
Ein ganzer Mohrenkopf.
Sehr schön.
Und später habe ich dann einen Mohrenkopf meiner kleinen Schwester heimgebracht, wenn ich am Ende der Woche von meinem Schulort heimgekommen bin.
Also es hat wie eine Tradition daraus gegeben.
Ja.
Christian Aschwand, ihr produziert ja keine Mohrenköpfe, oder?
Nein, das machen wir nicht.
Ihr produziert Schokolade, vor allem Kuvertüren für Konfiserien. Der Felchli, der gehört zu dem Tal. Und manchmal schmeckt man je nach Wetterlage im ganzen Tal. Haben Sie selber überhaupt noch gerne Schoggi?
Ja, ich habe sehr gerne Schoggi. Ich muss allerdings sagen, ich esse nicht so viel Schoggi. Aber es ist immer wieder etwas Feines, wenn man Schoggi essen darf.
Gut, das müsst ihr jetzt sagen als Chef der Schoggi-Fabrik.
Nein, das bestätigen ja eigentlich alle Leute. Ich habe fast noch nie jemanden gehört, der mir gesagt hat, er habe Schoggi nicht gern. Das gibt es also praktisch nicht. Und es ist wirklich auch schön, wenn man für eine so eine Firma tätig sein darf, die eigentlich lauter Freude produziert. Und sie hat mich auch gefreut, dass sie gesagt haben, Frau Hollenstein, wir haben die Schoggi zum Teilen. Es ist ja eigentlich auch ein Zeichen. Schock war immer etwas Besonderes gewesen. Seit man die 3000 Jahre Geschichte so zurückschaut, das war immer etwas sehr Spezielles gewesen. Und auch heute noch. Ich denke, es wird wesentlich mehr Schocke gekauft, zum Schenken, zum Freude machen, weder dass man es für sich, klar, man braucht es auch etwa für sich. Aber es ist ja etwas, wo man gerne schenkt, weil man weiss, es macht Freude.
Da gibt es wahrscheinlich eine grosse Dunkelziffer von all denen, die die Jockey-Bike im Schublädchen haben, oder?
Ja, zum Glück gibt es die. Zum Glück gibt es
die. Wir sind hier in der Aula vom Theresianum Ingebol. Sie beide, Madeleine Hollestein und Christian Aschwander, kennen den Ort von Kindsbeinen auf. Sie sind hier in der Schule, Frau Hollestein, Sie, Herr Aschwander, sind hier aufgewachsen. Wenn Sie jetzt einem Touristen müssten erklären, was Ingebol ist, wo wir hier sind, was würden Sie sagen?
Einmal in der Innerschweiz, am Vierwaldstättensee, also Ingebolbrunnen, es ist nicht weit runter zum See, am Fuß vom Fronalpstock, Miete, auch ein bisschen auch gut sichtbar, und der Regieausläufer.
Ich glaube, der Blick zum Fenster aus war bei Ihnen wichtiger.
Auf Miete habe ich gelebt, ja.
Was würden Sie sagen, Christian Aschwander?
Ja, wir sind hier am schönsten Platz der Welt. Es ist... Da wird ich, ist es keine Tourismuswerbung, die ich da mache, sondern es ist wirklich so, wenn man da, ich reise auch viel und ich komme immer wieder sehr gerne hier zurück. Und es ist wirklich einer der schönsten Flecken auf der Welt. Wir haben Seen, wir haben Berge. Es ist eine Vielfalt, die da ist. Man ist auf dem Land und gleich nicht weit weg von den Städten in Europa. Es ist eigentlich... Man hat alles. Wir haben glückliche Leute da und es ist eine eigenständige Bevölkerung, das darf man auch sagen. Da sind wir eigentlich stolz drauf. Also mir gefällt es da und ich wohne jetzt dann auch schon 50 Jahre hier in der Schweiz. Wir sind genau das Jahr vor 50 Jahren, sind meine Eltern auf die Schweiz gekommen. Wir sind ausgewandert vom Kanton Uri, wir sind hier auf Seewen zu wohnen gekommen. Und jetzt bin ich 50 Jahre hier.
Ingebol selber, das ist ein eindrücklicher Bau, ein Jugendstilbau auf einem Hügel, eben ein bisschen oberhalb von Brunnen. Das Gymi ist es, eine Fachmittelschule, eine Orientierungsstufe und vor allem für Mädchen. Früher, Madeleine Hollestein, wo Sie hier in der Schule sind, haben ganze Haufen Ordensleute, Schwestern, haben die Schule gegeben. Was haben Sie da für Erinnerungen daran?
Ich war einmal sehr gespannt. Von daheim her habe ich mit den Klosterfrauen, es war beides da. Es war eine Wertschätzung da, aber es war auch ein bisschen eine Angst vor Enge. Und dann bin ich auf das Ingebol gekommen und es ist eine Welt aufgegangen. Ich habe grossartige Frauen getroffen. Ich war auf der Suche nach einem Frauenbild, nach meinem Frauenbild, und ich habe es hier gefunden.
Können Sie das ein bisschen genauer noch erklären? Was haben Sie denn genau gesucht?
Einmal, gut, es ist einmal die Klosterfrau, von der Tracht her habe ich das Gefühl gehabt, die sind sehr fromm und ernst und nicht so lebensfroh. Und das habe ich, ich bin dann die erste Turnstunde, weiss ich noch, dort hatte ich, glaube ich, einfach einmal einen Lachanfall gehabt, aber von Freude, wie die Schwester hier geturnt hat. Und ganz frei und fröhlich.
Also mit dem Ordenskleid?
Mit dem Ordenskleid, ja, den Rock ein bisschen aufgezogen.
Aber so das Strenge, wo so Schulen nachhängen, das haben Sie nicht erlebt. Ich glaube, Sie haben Sie nicht irgendwie etwas gesagt, man hätte nicht dürfen pfeifen zum Beispiel auf der Gang?
Ja, ja, das hätten wir daheim um die Handarbeitslehrerinnen um schon nicht dürfen. Und pfeifen ist allgemein vom Mädchen her. Mädchen hat man es nicht geschätzt. Ich habe später meine Mutter mal gefragt, ob sie das nicht wie das für sie sei, wenn ich pfeife. Sie hat nie etwas gesagt. Und sie hat dann sehr diplomatisch geantwortet und hat gesagt, wenn du pfeifst, dann weiß ich, dass es dir gut geht.
Christian Aschwand, Sie sind sozusagen im Pendant von Terry Ingeboli, Schule, nämlich ins Kolleg in Schweiz, auch bei Ordensleuten. Haben Sie auch nicht dürfen pfeifen auf den Gang?
Ja, das weiß ich nicht einmal. Wir dürfen pfeifen oder nicht. Aber für mich war es genau umgekehrt. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, als ich in das Kolleg gekommen bin. Und zwar, ja, das ist, ich meine, ich bin da in Seewen aufgewachsen, ist in der Schule und dann kommt man da in das Kolleg in Schweiz und da sind so düstere Hallen gewesen, nicht? Und es hat nach 100 Jahren Putzmittel geschmückt und die schwarzen Ordensleute, oder, die Schule gegeben, sehr streng Ordnung hat da geherrscht. Man konnte nicht mehr heim nach der Schule, man musste ins Studium. Nicht? Und da hat es einen genauen Plan gegeben, wenn jetzt da die Ebner heim dürfen und wenn die von Brunnen heim dürfen. Und da hat man müssen, die Kirche hat man auch noch müssen, plötzlich wieder. Oder? Und, und das hat mir also, das hat mir schon angemacht. Das war für mich ein ganz schwerer Start gewesen, in diesem Kolleg in Schweiz. Wobei ich muss sagen, ich bin in Zeck ins Kollege, weil wir hätten da die Leute ein bisschen verteilt und ich hatte dann eben der gehabt, in das Kollege Schweiz zu kommen. Wobei ich denke, es war eigentlich auch mein Glück gewesen, weil ich bin dann durch das später ins Gymi übertreten, weil einer von den strengsten Padres hat mir dann eigentlich gesagt, ja, ich sollte doch ins Gymi gehen, oder? Obwohl das der war, wo mir einmal einen Nuller gegeben hat in einer Matheprüfung. Und zwar habe ich da dem Nachbar aufs Blatt geschaut und er hat mich gefragt, ja, hast du abgeschaut? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er mir gesagt, du bist ein ehrlicher Kerl, aber ich gebe dir trotzdem eine Null. Und so, aber er war dann später so fair und hat mir dann ja, nach der zweiten Sek gesagt, ich sollte eigentlich ins Gymi gehen, sonst wäre ich sehr wahrscheinlich gar nie den Weg gegangen. Also es hätte für mich nachher 7 Jahre daraus gegeben und ich muss sagen, am Schluss hat es mir eigentlich schon gefallen. Es war eigentlich nur der Start.
Der Ort gilt so ein bisschen als Kaderschmiede, also es gibt viele berühmte Frauen, die da waren. Also man weiss, dass die Frau Galmire, Bundesrätin, ist da gewesen und noch Chefanklägerin Carla Del Ponte ist da in die Schule gegangen, verschiedene Schriftstellerinnen, erfolgreiche Frauen aus der Wirtschaft auch. Es war so auch eine Schule für höhere Töchter, oder? Das darf man schon sagen. Wie haben Sie das erlebt? Sie sind aus einer Familie gekommen mit 12 Kindern von Horb, von nebenaus.
Ich bin einmal geleitet davon, dass ich einfach lernen wollte. Ich hatte einen ganz grossen Hunger nach Lehren. Und darum bin ich auch hierher gekommen. Der Vater hat, wie auch immer, das in den Weg geleitet. Und ich habe, ich sage das jetzt ganz öffentlich, ich hatte einen Freiplatz im Paradies. Und
das Paradies ist?
Das Paradies gehört zum Kloster auch, hat damals auch Schülerinnen beherbergt.
Also eine Art wie eine
Pension,
die dazugehört hat? So.
Ja, wir haben wirklich auch das Internat gelebt dort drin, genau wie im Theresianum. Nur war es familiärer gewesen, weil wir gar nicht so viel waren. Wir waren um die 40 herum. Wir hatten auch eine Schwester und hatten auch unser Stillschweigen. Und es geregelte Leben genau wie da oben auch. Und in diesem Paradies hat es auch noch die Sprachabteilung gegeben. Eine Sprachheilabteilung. Und auch eine Primarschule für Mädchen, wo nicht in ihrem Schulort in die Schule gehen können.
Und wie ist das gekommen, dass Sie einen Freiplatz hatten? Das war, glaube ich, noch selten gewesen, oder?
Ja, das weiss ich weiss nicht, wie selten das war. Aber nicht einmal meine Mutter hat gewusst, was der Vater unternimmt. Und das war natürlich das Kloster, das ja gesagt hat, wo das geschenkt hat. Das war ganz sicher das Kloster, das da entgegengekommen ist.
Vielleicht können wir noch ein bisschen die Kindheit anschauen. Wir haben es vorher schon so ein bisschen gehört mit dem Bruder, mit dem Mohrenkopf im Hosensack. Sie waren eines von 12 Kindern. Und Sie waren das älteste Mädchen. Wie sind Sie aufgewachsen in diesem Horb?
Ja, Ich bin in Luzern auf die Welt gekommen. Mit der Zeit haben wir auch innerhalb von Luzern gezügelt, vom Rotsee aufs Wesmeli. Dann waren wir schon das Vierte, wo wir dann vor Kriegsausbruch auf Harp sind. Mein Vater hat es aufs Land gezogen. Und dann bin ich, ja, es ist einfach jedes Jahr ein Kind, ein Geschwister in mich gekommen. Und für mich war es ein Geschenk von Gott gewesen. Also ich habe voll drin gelebt und habe mit der Zeit schon, oder sehr früh, schon Verantwortung übernommen. Ich meinte sehr früh.
Also als Erzieherin, als Ersatzmutter für Kinder?
Ersatz zum Hüten, ja. Ich habe dann auch, wenn die Mutter einmal ausnahmsweise in die Stadt musste, das war ganz selten, habe ich schulfrei bekommen und durfte meine Geschwister hüten. Ich habe viel können. Auch von Ingeborg aus bin ich noch heim. Im ersten Trimester vor der Weihnachten ist das 11. Geschwisterti auf die Welt gekommen. Und das war mit meinem Vater schon abgesprochen, dass ich heim kann und für meine Geschwister da sein kann. Die Mutter im Spital war.
Ist es denn nicht eigentlich sehr außergewöhnlich gewesen, eben Kriegszeit, kurz nachher, so viele Kinder, nicht jetzt aus einer höheren Familie, dass man sie überhaupt hat gehen lassen, dass es nicht heisst, dass Mädchen gehen arbeiten?
Ja, das habe ich voll realisiert gehabt. Ich habe einen Vater gehabt, der mir den Weg so geöffnet hat. Ich bin aber, bevor ich auf Ingeborg gekommen bin, hatte ich sehr schwer gehabt. Ich musste mich sehr auseinandersetzen mit meinem Weg. Auf der einen Seite war mein Weg, meine Zukunft, wo ich gefunden habe, ich habe alles Recht drauf. Und auf der anderen Seite war das Verantwortungsgefühl für meine Familie auch. Ich habe gelitten darunter und ich musste das jemandem anvertrauen. Mit meinem Vater konnte ich nicht reden, der hat vorwärts gestrebt. Meine Mutter, die hat gekämpft, dass sie können oben aufbleiben
konnte. Mit so vielen Kindern?
Ja, das habe ich schon gespürt. Sie hat geschwiegen und dann hatte ich blaue Ringführerin. Und das war für mich das Geschenk, dass sie jemanden hatte. Sie konnte mir auch nicht helfen, aber ich konnte mit jemandem darüber reden. Und an den Weihnachten, wo dann die Mutter heimkam, ist noch im Spital, ist mein Vater noch auf dem Schnee ausgeritten, hat sich eine schwere Hirnerschütterung geholt, hat vom Sterben geredet. Und das ist für mich natürlich noch bedrückender geworden. Und ich habe meinem Vater dann erklärt, ich möchte nicht mehr weitermachen. Ich habe ihm sorgsam müssen erklären, weil ich gewusst habe, dass er eigentlich daran hängt. Dann hat er aber ein Treffen vereinbart mit meinen Lehrerinnen hier. Und wo die mit mir zusammen auch, mit einem Freund vom Vater. Und wo sie dann vernommen haben, aus welchen Gründen, dass ich aufgeben möchte, hat man gefunden, ich soll bleiben. Die Lehrerinnen haben für mich geredet. Sie haben mich gern in der Klasse. Und ja, dann bin ich geblieben.
Und Sie haben es nicht bereut? Sie haben es nicht bereut?
Nein, im Gegenteil. Es ist ein Geschenk.
Christiana Schwander, Sie sind auch nicht aus einer Akademikerfamilie, in dem Sinn, wo Ihr Vater hat bei der Balli gearbeitet hat. Heute sind Sie Chef von der Schokofabrik. Über Ihre Kindheit möchte ich nachher schon noch ein bisschen reden. Aber ich möchte gerne auf den Job kommen, den Sie jetzt machen. Sie wollten ja ursprünglich Förster werden.
Ja, also ich bin eigentlich immer mit der Natur sehr verbunden gewesen. Also ich hatte immer Freude gehabt. Ich war viel auf dem Bauernhof habe meine Freizeit dort verbracht. Wir haben die Natur, wir wohnen ja da mitten in einer schönen Natur, das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und wo es darum ging, ist auch, sich irgendwo Gedanken zu machen, ja, was willst du denn mal machen? So Ende Kollegezeit habe ich mich dann da für Forstingenieur eigentlich entschieden, und nur hat man mir dann gesagt, ja, weißt, wenn du das machst, hast du nachher keine keinen Job. Da hat jeder Kanton hat nachher einen Kantonsoberförster und das ist etwas, was es dann braucht. Und das hat mich dann eigentlich nicht sehr motiviert, weiterzumachen. Und ich habe mich dann eigentlich an der ETH eingeschrieben für Maschineningenieur, bin dann ins Militär und habe dann gemerkt von den Kollegen, die mir erzählt haben, die das Gleiche gemacht haben, dass das auch nicht das ist, was mir eigentlich gefällt. Und ich bin dann wieder zurückgekommen, wieder ein bisschen mehr naturwissenschaftlich. Ich habe dann an der Abteilung für Landwirtschaft an der ETH Lebensmittelingenieur studiert und bin so eigentlich wieder ein bisschen zum Naturprodukt zurückgekommen, sagen wir mal. Also die Beziehung zur Natur hat bei mir immer eine sehr wichtige Rolle gespielt und spielt natürlich heute in meinem Beruf auch noch ganz, ganz eine wichtige Rolle.
Die Schokofabrik Felchli, die hat Tradition hier in der Schweiz. Der Max Felchli war der ehemalige Chef und er hat sie eingestellt auf eine relativ spezielle Art.
Ja, der Max Felchli, es waren ja zwei Max Felchli. Der Max Felchli Junior hat dann einen Nachfolger gesucht, für die Firma da zu führen. Und er war eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit in der Schweiz. Er hat ja Kultur und Kunst gefördert und auch im Geschäftsleben ist er sehr exzentrische Person. Er hat viele Ideen gehabt und hat die umgesetzt und hat auch das durchgesetzt. Und so ist eigentlich auch die Nachfolgesuche nicht normal gehen können, wie das etwa so üblich war. Er hat das ganz außergewöhnlich gemacht. Er hat eigentlich ein Leitbild geschrieben für die Firma, also das Leitbild festgehalten auf einer Seite und hat das nachher in der NZZ seitengross, also nicht irgend so ein paar Zentimeter auf ein paar seitengross, hat er das publiziert und hat unten angeschrieben: Zur Führung meiner Firma suche ich einen humanistischen Kaufmann. Ich habe mich nicht beworben, weil erstens mal habe ich gefunden, ich bin zu jung, da habe ich keine Chancen. Und dann hat mir aber jemand von der Schweiz gesagt: Du, los, du bist jetzt doch da schon in der Schocke und könntest doch dich bewerben da und das wäre doch etwas für dich. Und dann habe ich gefunden, ja gut, warum nicht? Oder ich war jetzt mal gerade auf der Suche nach einer neuen Stelle. Ich hatte eigentlich in der Ostschweiz eine Stelle gehabt. Ich bin mit meiner Frau noch gefahren, am Bodensee, um zu schauen, ob wir da wohnen könnten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, nein, ich möchte gleich das probieren, die Schweiz. Vielleicht komme ich diese Stelle über. Und die Stelle, es ist dann so gegangen, dass man nachher eine Aufforderung bekommen, natürlich einen Lebenslauf einzuschicken, alles, was man gemacht hat, die Arbeiten, die man geschrieben hat und so. Und dann haben sich da etwa 80 Leute beworben für diese Stelle in der Schweiz. Und dann hat der Max natürlich wieder etwas sehr Außergewöhnliches gemacht. Er hat alle, die sich da beworben haben, am gleichen Tag auf die Schweiz eingeladen. Und da sind natürlich nie alle 80 Bewerber gekommen, weil jeder hat ja nicht, haben ja alle irgendwo geschafft und hat ja nicht wollen sagen, ja, ich suche jetzt eine neue Herausforderung. Und also ich war jetzt mal nicht so gebunden gewesen, darum konnte ich natürlich gehen. Es sind vielleicht 30 bis 40 Leute gewesen, die auf die Schweiz gekommen sind und er hat gesagt, hört, er hat das so ausdrücklich, lasst die Hosen ab, also ich wollte alles zeigen, ihr könnt alles anschauen, die Fabrik könnt ihr anschauen, ihr könnt schauen, das Kondirama und alles. Ich wollte euch das zeigen. Und damit ihr nicht Katzen im Sack kaufen müsst. Es hat dann auch noch ein Mittagessen gegeben. Und er hat dann nach dem Essen hat er Fragen beantwortet, die wir vorher auf einem so Kärtchen einreichen durften, wo es dann genau geheißen, das muss so lang und so breit sein. Also, dass er dann alles die gleichen Kärtchen hatte. Und er hat dann nach dem Essen hat er die Fragen beantwortet. Und dann hat er uns am Schluss gesagt, wie jetzt das Verfahren weitergeht. Er hat gesagt, er habe 12 Leute, Vertraute von ihm, Freunde und auch Geschäftsleute haben beauftragt, jetzt aus diesen vielen Bewerbungen 3 Kategorien zu machen. Ja, nein und vielleicht. Und so hat er das reduziert und hat dann eigentlich, nachher ist er dann zum zweiten Anlass übergegangen und dann hat er ein Schiff auf dem Vierwaldstätter See, ein schönes Schiff gemietet und hat eigentlich seine ganze Geschäftsleitung mitgenommen. Und der Verwaltungsrat und hat die Verbleibenden, sind glaube ich noch 8 bis 10 Leute, auch noch eingeladen wieder auf das Schiff. Und die Idee war, dass man diesen Leuten Fragen stellen kann und sagen, ja, du Produktionschef, du, wie sieht denn das nicht ein bisschen scheiter aus oder wie ist das? Und nachher, der nächste Anlass war, oder die nächste Herausforderung war, dass wir dass er heimgekommen ist. Er hat gesagt, ich will zu euch heimkommen. Und ich will... Ja, das ist aber eigentlich noch ganz, es klingt ein bisschen komisch, aber das ist eigentlich für mich, ich denke, noch sehr eine gute Art. Er hat gesagt, ich will schauen, was für Bilder das er aufgehängt hat. Und mit wem das ihr zusammenlebt, dass euch ein Lebenspartner will ich kennenlernen. Und ich denke, das sagt ja sehr viel aus, oder? Wenn ein Mensch ist. Ich habe mal gehört, gesagt, ja, einer, der dich aufgehängt hätte, der hätte ich nicht genommen, weil der ist vergangenheitsorientiert. Oder? und so ist denn das. Er ist dann an diesem Abend wirklich gekommen. Wir haben dann ein Glas Wein miteinander getrunken. Es war ein ganz netter Abend. Die Bilder hat er natürlich nicht im Haus rumgelaufen und hat alles angeschaut. Aber wir haben dann lange über die Apartheid in Südafrika diskutiert, weil das war eine Arbeit, die ich mal einem Kollegen geschrieben habe. So hat es einen ganz netten Abend gegeben. Und dann hat es noch eine Herausforderung gegeben. Ich musste einen Vortrag halten vor der Geschäftsleitung, der geheiss hat, ich als Captain des Felchenschiffs, wohin geht die Reise? Und ich bin nie eingeladen worden, diesen Vortrag zu haben. Für mich war natürlich dann klar gewesen, jetzt bin ich rausgefoult, oder? Das war jetzt jemand anderes dran gewesen. Und ich mag mich sehr gut erinnern, am Josefstag 1992 habe ich am Abend um 9:30 ein Telefon bekommen. Anschwanden, Fälchli. Könnt ihr zu mir raufkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon. Und dann bin ich das Auto genommen, bin ich eine Viertelstunde später bei mir in der Stube gesessen und dort gesagt, er gibt mir den Job. Und das war für mich dort sehr, sehr außergewöhnlich. Ich war eigentlich ganz überrascht gewesen, oder? Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet und habe ihn gefragt, ja, warum denn? Warum, dass er jetzt mich da ausgesucht hat. Und hat er gesagt, hören Sie, Sie sind jung und die Zukunft gehört der Jugend. Und zweitens, Sie sind ein guter Verkäufer. Sie haben, ich habe noch nie etwas verkauft, außer die Lösli an einer Kilbe, oder? Aber er hat mir gesagt, sie haben sich an mir verkauft. Und das war seine Begründung. Also er hat nichts erzählt von Ausbildung und so. Und so bin ich eigentlich dazugekommen. Wir hatten das noch eine feierliche Übergabe gehabt. Und er ist dann aber leider gestorben, ein paar Monate später. Also bevor ich überhaupt in der Firma angefangen habe, ist er gestorben. Also ich habe dann schlussendlich das Amt antreten, wo er schon nicht mehr war.
Madeleine Holstein, Sie haben Säcklehrerin studiert und sind dann auch als junge Frau zur Schule gegeben. Ich glaube, ein Entlebuch.
Im Dorf.
Wie war das gewesen, so als junge Frau, die etwas hat lernen und weitergeben?
Ja, ich bin auf das Entlebuch gekommen und habe dann angefangen mit einem Mädchen. Und ich hatte Freude an ihnen. Ich hatte einfach Freude an dem Alter, an dieser Entwicklungsstufe. Das erste Jahr war nicht einfach, weil meine Vorgängerin etwas sehr Lustiges war. Sie haben geschwärmt für meine Vorgängerin. Ich hatte erste und zweite Säcke zusammen. Die dritte Säcke war dann wieder bei einem Lehrer. Und die erste Klasse, die habe ich ja neu bekommen. Zweitklässler, die Zweitklässlerinnen, die haben geschwärmt und haben mich eigentlich gar nicht hergelassen. Das war hart. Also das erste Jahr war nicht einfach, aber hat mich herausgefordert. Ich habe gefunden, jetzt bin ich froh, kann ich ein zweites Jahr machen. Ich kann auch aus meinen Fehlern lernen, aus dem, was nicht gut gelaufen ist. Es hat mich sehr, sehr gereizt, weiterzumachen. Und es ist dann gut geworden. Zweite, dritte, vierte Jahr. Ich bin mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge weg. Also ich habe meine Mädchen gerne.
Und wie ist das gesehen, aus dem Ingebol, Sie haben eine Matur gehabt, Sie haben studiert. Das ist eine Möglichkeit, wo Frauen seiner Zeit nicht so viel hatten. Und dann geht man aufs Land raus.
Also, ich habe mit der Bevölkerung selber nicht viel zu tun gehabt. Die Frau von der Schulpflege, die für mich verantwortlich war, war ganz aufgeschlossen. Und ich habe in der Klasse Staatskunde, hätte ich noch nicht müssen haben. Aber ich habe es gemacht. Und ich bin auch an dem Tag gewählt worden, für bestätigt worden. Und die Abstimmung war eine Abstimmung über das Frauenstimmrecht. Das Frauenstimmrecht ist Bach ab, aber ich bin er hat verbleiben. ja, ich habe, glaube ich, schon im Geist von Ingeborg und auch im Geist von meiner Sekretärin, die ich daheim hatte, Schule gegeben. Das waren aufgeschlossene Frauen. Gewesen. Und ich hätte eigentlich wollen, so Schule geben. Wie es angekommen ist, weiß ich nicht.
Sie haben aber dort schon Ihren Mann eigentlich kennengelernt, oder? Sie haben ihn an der Uni getroffen.
Ja, ja. Ja, ja. Und die Mädchen hätte ich gerne herausfinden wollen. Haben immer so ein versucht herauszufinden, wo mein Herz wäre. Es ist lang gegangen.
Aber die Schülerinnen haben das
gemacht? Schülerinnen, ja, ja. Die Schülerinnen. Aha. Wenn ich, wenn ich irgendwann mal mit einem Kollegen ein bisschen mehr gesehen worden bin, dann haben sie schon, ich habe immer gewusst, wenn ein Kollege vor der Tür geklopft hat, an der Tür geklopft hat und zum etwas ausrichten. Dann ist so ein Glitzern in die Augen gekommen, so ein Schmunzeln im Gesicht. Aber es ist letztes.
Ihr sagt, Sie hören es persönlich. Gäste sind der Chef von der Schokofabrik Felchli Zibach, Schweiz, und die Madeleine Hollestein, ehemalige Sek-Lehrerin und Absolventin von der Schule hier in Ingeborg. Ein Teil, wo die Schokogeschichte auch beinhaltet, ist Reisen. Ich habe es am Anfang ein bisschen angetönt. Sie haben nicht einfach eine Fabrik übernommen und die weitergeführt. Da hat es ziemliche Umwälzungen gebraucht.
Ja, wir sind natürlich schon vor einer Herausforderung gestanden, weil ich denke, wir sind eine der kleinsten Schokofabriken auf der Welt. Da sind wir auch stolz darauf, dass wir klein und fein sind. Aber das stellt auch Herausforderungen. Wir haben uns schon gefragt, dann, ja, wie geht das weiter? Wie können wir überhaupt überleben? In diesen Giganten sind ja alle immer grösser geworden und stärker geworden. Und wir haben dann eine Strategie, einen Weg gesucht, wo wir uns eigentlich könnt das Überleben sicher. Und wir haben dann gesagt, ja, das kann nur eigentlich so funktionieren, indem wir eben wirklich etwas sehr Spezielles machen und zurück zu den Wurzeln gehen, von dort, wo Qualität herkommt, vom Gacko. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil sehr viele Leute wissen eigentlich gar nicht, wie Schoki oder aus was Schoki gemacht ist. Man redet da von Kaffeebohnen und von Schokibohnen und so Zeug. Und das ist logisch, man kennt das nicht. Oder? Aber es ist wirklich so, ein ganz, ganz wichtiger Teil kommt natürlich aus dem Kakao und dann der Rest aus dem Wissen, wo sich über, ich würde jetzt mal sagen, eine gute 150 Jahre da bei uns in der Schweiz eben auch angereichert hat und wir eben etwas sehr Gutes produzieren. Und das hat sich dann nachher eigentlich so ergeben, dass wir uns wirklich auf etwas ganz Spezielles. Wir wollten die beste Schoki machen und dazu haben wir auch den besten Rohstoff gebraucht und gesucht. Und wir haben dann eigentlich uns aus der ganzen Welt Kakao lassen, haben die degustiert mit einem Weinspezialist zusammen, der sich auch ein verstanden hat, über das, was er im Maul hat, auszudrücken. Und haben dann eigentlich versucht, was ist eigentlich der beste Kakao? Und haben dann, für uns ist eine Welt aufgegangen zu selben Zeit. Haben gesagt, ja, das ist ja viel reicher. Gacko ist nicht einfach Gacko, wenn man das heute an der Börse, das ist ein Commodity, oder? Das ist einfach Gacko. Und wir haben dann gesagt, jawohl, jetzt nehmen wir die besten Bohnen, die wir als das beurteilt haben, und haben aus 100% von diesen Bohnen haben wir dann einen Jockey gemacht. Und die Kunden sind eigentlich begeistert gewesen. Und das hat uns dann sehr motiviert, in die Richtung weiterzugehen. Was dann eine grosse Schwierigkeit war, ist, dass wir die Raritäten und die speziellen Qualitäten auch überkommen. Und das hat uns dann auch dazu geführt, dass wir das Zeug selber suchen mussten. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil einfach der Handel hat einfach nicht unbedingt uns als so kleine, in so kleinen Mengen können, den Aufwand betreiben.
Was haben Sie gemacht?
ja, da ist jetzt auch ist irgendwie, es ist ein glücklicher Zufall gewesen, dass wir eigentlich einen sehr guten Einkäufer im Haus hatten, den Max neu eingestellt. Das ist übrigens jemand auch, und ich aus meiner Jugend, wir sind Haus an Haus aufgewachsen, der Felix Inderbitzi und ich, wir sind eigentlich Haustür an Haustür aufgewachsen, und er ist eigentlich, der Max hat ihn 2 Jahre vor mir eingestellt, und wir sind da gewesen, und haben wir gesagt, ja du, jetzt gehen wir halt, packen den Rucksack und gehen nach Südamerika und suchen den Gacko selber. Und das haben wir wirklich gemacht. Das ist natürlich ein bisschen einfacher gewesen, wenn man sich sehr gut kennt hat, weil auf diesen Reisen ist es wirklich ein bisschen abenteuerlich. Und so sind wir dann eigentlich natürlich nicht allein, mit Hilfe von Entwicklungshilfsorganisationen, die sehr interessiert waren, da kommt ein Verarbeiter in Europa zu irgendwelchen Kooperativen oder Kleinbauern anzubringen. Und so sind wir eigentlich gesucht, wo gibt es denn sehr spezielle Gacko.
Stichwort abenteuerlich. Sie haben sicher Abenteuer erlebt.
Ja, also es ist schon sehr, also das Reisen ist sehr abenteuerlich mal, das muss man sagen. Und das Essen ist auch noch recht abenteuerlich.
Erzählen Sie, was haben Sie erlebt?
Also, es ist... Es gibt so 2-3 Sachen, also ich kann eine vom Reisen, eine vom Essen erzählen, ich kann nicht die ganze Geschichte schildern, aber eine von den eindrücklichsten Geschichten war, wo wir in Bolivien unterwegs waren, dort haben wir den Wildgacko her, sind wir von Huacarache, das ist so ein bisschen im Osten von Santa Cruz, ein kleines Käffli, sind wir weitergeflogen nach Baures. Und wir haben dann da so klein, man kann sich dort in dem Tiefland in der Regenzeit gar nicht mehr mit Auto bewegen, sondern das ist alles überschwemmt. Mhm. Und wir haben dann so kleine Flugzeuge, wo man dann irgendwo auf einem so Grastrip noch landen kann. Und wir sind jetzt mal mit 2 kleinen Flugzeugen unterwegs, eine kleine Gruppe. Und Felix und ich, wir sind im einen in so einer Beachcraft geflogen und dann plötzlich während dem Flug kommt da Rauch zu dem Armaturenbrett aus, oder? Und dann haben wir uns angeschaut, oder? Und da dachte ich, ja, ich meine, es ist, Halifax war noch nicht so lange eigentlich weg von dem. Und er gesagt, ja, das gibt es nicht. Wir sind wirklich über den Murwald geflogen. Und dann haben wir dem Pilot gesagt, ja, ob er das gesehen hat. Dann hat er gesagt, das sei nichts, oder? Er hat das Fenster auf der Seite aufgetan und hat wirklich so ein bisschen mit der Hand geweint. Und dann ist das wieder eine Zeit gegangen, nach 10 Minuten hat das wieder verrauchen, oder? Und dann dachte ich, ja nein, jetzt stimmt wirklich etwas nicht. Und ich habe von der Seite genau gesehen, sind dem Pilot so die Schweißperlen auf der Stirn gekommen. Und dann hat er dann irgendwie gleich nervös geworden, oder? Und wir haben immer runtergeschaut und dachte, ja hoffentlich kann er irgendwo landen, wenn das da das Feuer losgeht. Und dann hat er uns gesagt, ja, wir sollen da hinten zwischen den Sitz unten ein Kleppchen aufzunehmen und dort sind so Kurbeln drinnen und dort sollen wir dran drehen, oder? 30 Mal müssen wir drehen und das haben wir dann gemacht, oder? Ich dachte, ja, was soll der mit dem? Und wir sind dann zum Glück, es hat dann immer ein bisschen mehr gewalmet, oder? Und wir sind dann eigentlich zum Glück, es ist das nicht ein langer Flug gewesen, haben wir dann können landen. Und uns ist natürlich mit einer grossen Erleichterung ist das gewesen. Und dann haben wir ihn dann gefragt, ja, was sollen. Er hat dann das untersucht und so. Jetzt haben sie einen frischen Teppich gelegt an dem Flugzeug innen, oder? Und dann hat er vorne einen Motor heiß bekommen, das ist Schwellbrand. Und durch das ist dann in die Elektronik ausgefallen im Flieger. Und dann konnte das Fahrgestell nicht mehr ausfahren. Und wir mussten mit dem Körbchen die Räder runterdrehen. Also, so Sachen sind schon sehr abenteuerlich. Ja. Und mit dem Essen, da hatte ich auch so ein lustiges Erlebnis, wo wir im Transcutucu, das ist in Ecuador, eine Welt, wo auch keine Strassen reinführen, unterwegs waren. Und da kommt man manchmal so ins Dorf und man reist natürlich schon anders als ein Tourist, wo man ist auch anders willkommen geheissen. Wir sind dann dort zum Häuptling in sein Haus eingeladen worden und dann hat das einen Willkommenstrink gegeben. Und das ist das sogenannte Chicha. Und Chicha, wir haben dann das getrunken, das ist dann die Frau, hat dann immer mit so einer halben Kokosnuss so rausgeschöpft und hat einem das hingehauen. Man hat es nicht dürfen in die Hände nehmen, sondern sie hat einem das so reingeschöpft, oder? Und dann ist das so ein paar Mal in der Runde rumgegangen. Und am Schluss haben wir dann gefragt, der Agronom, der bei uns ist, was das eigentlich sei. Es ist so ein bisschen geschmückt wie so Sauermilch. Und er hat gesagt, ja, Chicha, das sei eigentlich ein Maisbier. Oder es ist Duzma, das haben sie aus Jukka gemacht. Ah ja, und dann haben wir gesagt, ja, wie das hergestellt sei. Und dann hat er gesagt, ja, das sei sehr speziell. Die Frauen tragen den Mais oder den Jukka kauen. ja, weil wir haben im Maul produzieren wir mit unseren Enzymen, dass sich die Stärke abbaut und nachher kann von der Hefe vergoren werden. Also Speuzbier, sagt man dem eigentlich. und das, wir haben dann in der Folge noch ein paar Mal müssen trinken, einfach ein bisschen mit einem anderen Gefühl. Aber so Sachen dürfen einem dann halt nicht... Ja, die muss man dann akzeptieren. Aber es ist auch wirklich natürlich hoch interessant und es ist eine schöne Aufgabe, wenn man so Sachen machen darf.
Ja. Und das funktioniert ja heute auch mit diesen Kakobohnen und dem Import.
Ja, das funktioniert. Also wir sind eigentlich, ich meine, ich bin nicht einfach so aus Reiselust mitgegangen, weil für uns ist da relativ viel Geld auf dem Spiel gestanden, weil so ein Container Kakao, oder der kann in die Hunderttausenden von Franken hineingehen. Und man tut diesen Bauern, die geben uns den Kakao nicht mit Rechnungen zahlbar innerhalb von 2 Monaten, sondern da muss man dem Bauern das Geld auf die Hand geben. Also wir geben schon relativ früh Geld raus. Und man muss natürlich das sehr gut abklären, ob das auch vertrauenswürdig ist, ob man da mit diesen Leuten arbeiten kann. Und so haben wir eigentlich dann immer wieder entschieden, gesagt, mal, da mit diesen Leuten wollen wir arbeiten, oder?
Und ist fairer Handel möglich so?
Genau. Ja, fairer Handel. Das ist eigentlich, wir sind eigentlich wegen der Qualität immer gegangen. Mhm. Wir haben gesagt, ja, wir wollen einfach das Beste finden. Aber wir haben natürlich gemerkt, durch das, dass wir die Leute direkt zahlen, haben sie auch viel mehr davon. Oder? Sind da nicht irgendwelche Zwischenhandelsstufen da. Mhm. Sie kommen viel mehr über. Wir haben den Bauern eigentlich auch gerne einen guten Preis gezahlt, weil wir haben ja auch eine spezielle Qualität dafür bekommen. Und das funktioniert wirklich, das muss ich sagen. Da sind wir heute auch ein bisschen stolz drauf, weil das ist eigentlich der unübliche Weg, dass man als so kleine Firma die, ich sage jetzt, die Fertigungstiefe hat, dass man so weit bis zum Rohstoff geht, etwas suchen.
Jetzt machen es ja alle nachher, oder?
Es ist dann ein bisschen Trend geworden, oder? Wo dann die dunkle, so anfangs 9. Jahrtausend, ist das sehr trendig geworden. Aber ich denke, es gehört schon sehr viel dazu, wenn man das wirklich will, von der Pike bis hinten betreiben.
Reisen Sie auch, Frau Hollenstein? Reisen, tun Sie auch?
In Gedanken. Also mein schweizisches Ziel war das Heilige Land. Das sehe ich noch davon. Und sonst, in den letzten Jahren, bin ich gar nicht mehr gereist.
Als Kind sind Sie aber mit dem Vater
ja,
viel gereist?
Als Kind bin ich viel gereist, mit dem Vater, ja. Er war ja Geschäftsmann, ist in der ganzen Schweiz, fast in der ganzen Schweiz, Welschland ein bisschen ausgenommen, die Urau. Aber er ist für die Zeit viel gefahren, hat auch vor dem Krieg schon ein Auto gehabt. Nachher gerade auch wieder eins, also hat es müssen. Und er hat uns sehr gerne mitgenommen. Und
was
während der Kriegszeit hat er uns mit dem Velo mitgenommen.
Mit dem Velo?
Also, mit dem Velo ist er gereist, ja.
Was haben wir denn gemacht miteinander?
Mit dem
Vater? Was hat er gemacht?
Also das Geschäftliche. Ja, er hat einen Stummfilmverleih übernommen, noch als Student. Er hat Jus studiert, aber ich kann es heute noch nicht verstehen, dass er den Weg gewählt hat. Und hat dann einfach auf diesen Stummfilmverleih gestoßen und hat den übernommen.
Wie muss man sich das vorstellen? Ob mit dem Velo Stummfilme verleihen?
Das ist, ich weiß nicht, ob er den Prospekt mitgenommen hat. Wahrscheinlich hat er nicht so, das kann ich als Kind zu wenig wahrgenommen. Ich bin ja dann, der Krieg ausgebrochen ist, 4,5 gsi, wo er aufgehört hat, bin ich 9 gewesen. Ja.
Und so die Reise, was haben Sie da erlebt? Also wo sind denn die zeigen, die Stummfilme?
Die hat er in die Pfarrhäuser gebracht. Die sind den Vereinen gezeigt worden, an einem Sonntag. Vor allem im Winter, Man hat ja noch keine Unterhaltung gehabt, sonst auf dem Land sowieso nicht. Und dann sind die Stummfilme gezeigt worden. Auch im, ich mag mich erinnern, dass ich auch im Zuchthaus war mit ihm. Dass sie auch dort gezeigt wurden.
Im Zuchthaus?
Ja, im Gefängnis, an der Baselstrasse. Luzern. Das, ich mag mich, mich das als Kind sehr beeindruckt, die Männer zu sehen. Sie waren Männer, praktisch kahl geschoren und in diesen gestreiften, grau gestreiften Kleidern. Fast so pyjamaartig, habe ich es in Erinnerung. Ja, es hat mich sehr beeindruckt. Am Film ist mir einer Sinn gekommen, der Schuss von der Kanzel. Da hat er auch, natürlich auch uns gezeigt, am Sonntagnachmittag, je nachdem es geregnet hat, haben auch wir Kinder die Filme gekannt.
Jetzt ist er nie Wunder genommen, ein bisschen weiter zu gehen. Wollten Sie nicht ein bisschen weiter wegreisen, einmal so nach Asien oder die Welt zu entdecken? Ist das, steckt das nicht rein?
Möglichkeiten sind nicht da gewesen. Und jetzt ist es schon ein bisschen spät. Aber ich habe immer sehr, sehr viel gelesen. Von allen Ländern, also von klein auf. Also sobald ich auch lesen konnte, bin ich eine Leseratte gewesen. Ich habe auf dem Schulweg gelesen, ich habe in der Pause gelesen, ich habe unter der Bank gelesen. Auch hier, in Singapur, habe ich gelesen, ich habe nachts gelesen. Wenn ich auch konnte, habe ich gelesen.
Hätten Sie da nicht müssen lernen müssen, statt lesen?
Ja, gelernt habe ich schon auch. Gelernt habe ich schon. Das ist, hat dazugehört. Es hat einfach alles rein mögen, müssen.
Wie haben Sie es gemacht?
Ja, es ist dann im letzten Jahr rausgekommen, dass in einer Schnitzelbank nach meinen verformten Strümpfen gefragt worden ist.
Was verformte Strümpfe?
Verformte Strümpfe. Ich habe Bücher halt in die Strümpfe hineingesteckt. Wenn sie ins Schlafsaal aufgegangen ist und hat gewartet, bis alles ruhig ist, und dann bin ich auf die Toilette raus. Und ja, dann hatte ich die Nacht für mich gehabt. Ich hatte auch einen dicken Morgenrock gehabt. Ich konnte auch dort drin shoppen. Und einmal hat mich meine, wir haben einmal so Anstandsstunden gehabt, was dann geheissen hat, wir dürfen den anderen nicht zu Nacht kommen. Dann hatte ich hier Bücher gehabt im Morgenrock und die Schwester hat mich wollen, hat wollen greifen nach den Büchern wahrscheinlich. Dann habe ich gesagt, Schwester, ich habe gemeint, wir dürfen einander nicht so anlängen.
Also der mit der braven Schülerin war nicht gesehen.
Nein, in der heimlichen Feiss. Nein, ich bin schon... Ich habe akzeptiert, was hat müssen, was... Man sie als richtig angeschaut hat, habe ich gut akzeptiert. Mhm. Und sonst habe ich meine Freiheit genommen. Ich war freiheitsliebende, immer noch.
Heimlifeis bringt mich eigentlich fast auf ein Schlussstichwort. Morgen fährt die Schweiz Fasnacht an, oder? Das ist der erste Fasnachtsball, oder? Es läuft etwas auf jeden Fall, habe ich mir sagen.
Ja.
Madeleine Hollenstein als Luzernerin. Sind Sie aber zu Fasnacht?
Schon, ja. Als Kind schon. Und habe geschaut, dass ich eine Orange verwünsche. Das ist noch wichtig.
Orangenschlacht.
Und auch hier zu Brunnen haben wir Fasnacht gehabt. Der Balzli. Balzli-Vater. Balzli hat er geheißen.
Bartli.
Ja. Im Plotsch. Und ja, da sind wir immer gegangen. Und haben auch im Haus Fasnacht gemacht.
Sie sind ein Eingefleischter, haben Sie mir gesagt.
Ja, als Nächtler. Ja, ich bin natürlich, wenn man da aufwächst im Talkessel Schweiz, dann ist Fasnacht ein wichtiges Thema. Die fährt jetzt übrigens an, das ist ja so. Es ist dann wieder eine wilde Zeit. Aber es hat nichts mit Heimlifeis zu tun. Ich denke, es ist ein sehr schöner Brauch, eine Farbe. Frohen Brauch, man hat mit sehr viel Tradition zu tun. es ist ein bisschen pro Dorf ein bisschen anders, oder? Schon sogar das Nüsseln, wo man sagt, das ist der Tanz, den man macht. Da streitet man sich ein bisschen drüber, wer jetzt der schönste Nüssler-Tanz hat. Das kommt,
und das machen Sie?
Ja, ja, das ist etwas, was man muss können. Das ist, es ist nicht allzu schwierig, aber man muss es schon ein bisschen üben, zu diesen Tamburen richtig zu tanzen. Nüsse kommt davon, weil man früher hat man Nüsse verteilt. Heute ist es, tut man Orangen verteilen. Aber das ist ganz ein farbiger und ein schöner Brauch. Und da nehme ich alle Jahre immer wieder teil. Also,
sagen Sie mir noch ganz schnell, als was das Jahr? Oder sagt
man's? Das darf man nicht sagen, nein. Das,
Gut, vielleicht sehen wir Sie beide, die Schweiz oder Fasnacht wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie persönlich gekommen sind. Merci vielmals.